Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. In der Regel vermeide ich Podcasts, in denen ich Einschätzungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Alkohol abgebe. Ich bin Betroffener, aber ich bin fachlich nicht in der Lage, diese Dinge einzuschätzen. Am 28. März dieses Jahres las ich im Magazin der Süddeutschen Zeitung einen Artikel der Redakteurin Sina Horst-Hemke und dieser Beitrag hat mich fasziniert. Im Gespräch mit Frau Dr. Vanessa Grasnickel, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Suchtmedizin, besprechen die beiden die gesamte Thematik in eindrucksvoller Form. Ich gebe den Beitrag wörtlich wieder, er ist aber nachzulesen unter www.sz-magazin.süddeutsche.de. Die Leber braucht sehr lange, um zu regenerieren. Hoher Bier- und Weinkonsum verkürzt das Leben. Aber wie viel ist zu viel? Die Chefärztin einer Entzugsklinik erklärt im Interview, welche wundersamen Prozesse im Knochenmark beginnen, wenn man aufhört mit dem Alkohol und welchen Satz man auf Partys sagen kann, wenn man aufgefordert wird, eins mitzutrinken. Das Interview wurde geführt von Sina Horst-Hemke. SZ-Magazin, Frau Dr. Grasnickel, laut Volksmund leidet vor allem die Leber, wenn wir Alkohol trinken. Sie wächst mit ihren Aufgaben oder wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ist an solchen Sprüchen was dran? Vanessa Grasnickel, ja leider. Die Leber muss den Alkohol als erstes verarbeiten. Und weil Alkohol ein Gift ist, erledigt sie das mit Priorität 1 und stellt alle anderen Aufgaben hinten an. Was passiert da genau in der Leber? Trinken wir Alkohol, kurbelt sie sofort die Produktion jener Enzyme an, die für den Abbau zuständig sind. Schon wenn wir mal im Urlaub ein paar Tage hintereinander mehr trinken, kann es passieren, dass sich das Organ vergrößert. Die Leber wächst also tatsächlich mit ihren Aufgaben. Und wenn über den Urlaub hinaus wochenlang viel getrunken wird, dann müssen wir erst einmal definieren, was viel bedeutet. Bei Frauen ist viel mehr als ein Standardglas am Tag, also mehr als 0,1 Liter Wein oder 0,3 Liter Bier. Für Männer gelten mehr als 2 Standardgläser als viel. Was wenige bedenken, Alkohol enthält lauter nutzlose Kalorien. Damit kann der Körper keine Muskeln aufbauen oder das Gehirn versorgen. Der Leber bleibt daher nichts anderes übrig, als diese Kalorien in Fett umzuwandeln und dieses zu speichern. Mit der Zeit entsteht so die klassische Fettleber. Weil das Organ das ganze Fett irgendwo nicht mehr einlagern kann, müssen Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken, mit einer Gewichtszunahme rechnen. Aber das Schlimmste, Alkohol ist ein Nervengift und Nerven haben wir am ganzen Körper. Deshalb treten Folgeschäden überall auf. Wo zum Beispiel? Im Gehirn. Wer angetrunken oder betrunken ist, ist unkonzentriert. Und sogar ein einziger Abend mit Alkohol verursacht eine gewisse affektive Labilität. Na, das müssen Sie erklären. Der Begriff umschreibt einen psychischen Zustand, in dem schon kleine Reize zu starken Stimmungsschwankungen führen. Beim Trinken am Abend war man noch gut drauf, am nächsten Tag jedoch ist man leicht reizbar und neigt zu Gefühlsausbrüchen. Gilt all das, Fetteinlagerung, Folgeschäden auch bei geringen Mengen oder erst ab mehr als den oben genannten Grenzmengen? Normalerweise treten die benannten Folgeschäden erst oberhalb der Grenzmengen auf, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Welche Schäden verursacht regelmäßiges Trinken noch im Körper? Schon nach wenigen Wochen leidet die Zellproduktion im Knochenmark. Dort entstehen 3 Zelllinien, Blutplättchen, rote und weiße Blutkörperchen. Umspült regelmäßig Alkohol das Knochenmark, wird ihre Produktion massiv gestört. Es entstehen weniger Zellen und die, die herauskommen, sind oft untauglich. Die roten Blutkörperchen etwa sind vergrößert und können nicht so gut Sauerstoff transportieren. Deformierte Blutplättchen verursachen Gerinnungsstörungen. Und sind die weißen Blutkörperchen von schlechterer Qualität, verringert das die Immunabwehr. Eine allgemeine körperliche Schwäche ist die Folge. Sprechen wir gerade noch über einen durchschnittlichen Konsum oder muss man dafür richtig viel trinken? Schon ein sogenannter mittelfristiger Konsum von mehreren Wochen beeinträchtigt die Zellproduktion. Das macht sich nicht sofort bemerkbar, weil der Körper vieles kompensiert. Je jünger und gesünder ist, desto weniger sind Beeinträchtigungen sichtbar. Doch Alkoholfolgen sind sehr individuell. Manchen Menschen, die jahrelang exzessiv getrunken haben, geht es vergleichsweise gut. Andere entwickeln schon nach kurzer Zeit eine Leberzirrhose. Wie steht es mit der sogenannten Schnapsnase? Steht Menschen ihr Alkoholkonsum wirklich ins Gesicht geschrieben? Auf jeden Fall. Ich sehe das von Weitem. Das Rhinophym, wie die Säufernase in der Fachsprache heißt, ist in den allermeisten Fällen durch Alkohol entstanden. Es handelt sich dabei um eine Vergrößerung des Gewebes, in dem die Blutgefäße aussacken und die Haut an Elastizität verliert. Übrigens freut sich auch die restliche Haut am Körper über weniger Alkohol. Trinkt jemand regelmäßig, erweitern sich die Gefäße im Gesicht. Die Haut wird gröber und gerötet, bei gleichzeitig fahrem Teint. Trinker muten immer ein bisschen aufgequollen an, ihre Augen sind geschwollen. Anders gesagt, Alkohol ist wirklich kein Beauty-Highlight. Frau Dr. Grasnicke, wie steht es um die Organe? Wenn die Leber ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen kann, fließen alle Gifte in den Körper. Das belastet die Nieren und das Herz und kann sogar die Funktion der Schilddrüse stören. Wer viel trinkt, ist irgendwann nicht nur abhängig, sondern komplex schwer krank. Leberkrank, herzkrank, nierenkrank, stoffwechselkrank. Der ganze Organismus leidet. Warum gibt es dennoch Trinker, die 100 werden? Da stellt sich wieder die Frage nach der konkreten Menge. Wer selten, aber regelhaft wenig Alkohol trinkt, kann gut alt werden. Das klingt unbefriedigend, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Wie Alkohol wird, hängt nämlich von den Genen und der gesundheitlichen Gesamtsituation ab. Es gibt daher tatsächlich mitunter Menschen, die viel trinken und trotzdem alt werden. Kann sich der Körper erholen, wenn man aufhört zu trinken? Anders als beim Rauchen ist es schwierig, den Erholungsprozess zeitlich zu benennen. Es kommt darauf an, ob jemand schon süchtig war oder noch nicht. Trinken Alkoholiker plötzlich nichts mehr, entwickeln sie Entzugserscheinungen. Wer noch nicht abhängig war, aber eine Weile lang eher viel getrunken hat, wird in den ersten ein, zwei Tagen ohne Alkohol einen höheren Puls bemerken, schwitzen, Unruhe verspüren. Doch nach kurzer Zeit nimmt die Nervosität ab und der Schlaf verbessert sich. Wann erholen sich die Leber und die Zellproduktion im Knochenmark? Die Leber braucht leider sehr lange, um zu regenerieren. Das Zurückbilden einer Fettleber dauert 4 bis 5 Monate. Bis im Knochenmark wieder alles beim Alten ist, bis alle Blutzellen ausgetauscht sind und die Blutwerte regeneriert haben, können 3 Monate vergehen. Und die Haut? Ist ihr die Abstinenz bald anzusehen? Das kommt auf das Alter und andere Einflussfaktoren wie die Sonneneinstrahlung an. Ältere Haut regeneriert nur langsam, doch mit der Zeit wird sich das Hautbild vor allem im Gesicht verbessern. Die Lider schwellen ab und der Eindruck des Aufgedunsenseins verschwindet. Was das Gehirn angeht, sind die Vorteile des Verzichts schnell spürbar. Wer durch Alkohol Konzentrationseinbußen hatte, ist meist schnell wieder auf der Höhe. Auch die Ausgeglichenheit kehrt zurück, was für den Alltag wichtig ist. Gleichzeitig spart man Kalorien, wenn das Feierabendbier im Kühlschrank bleibt. Richtig. 1 Gramm Alkohol hat fast so viel Energie wie 1 Gramm Fett. Eine Flasche Wein hat etwa so viele Kalorien wie eine Tafel Schokolade. Wer im Urlaub eine Zeit lang mehr trinkt als sonst, hat schnell 1-2 Kilo extra auf den Rippen. Frau Dr. Grasnickel, trinken Sie Alkohol? Das fragen mich unsere Patientinnen und Patienten auch oft. Ja klar, trinke ich mal ein Glas, das mache ich gern, aber mit Genuss und Maß. Ein bisschen mitzutrinken fällt auf Partys jedenfalls weniger auf, als zu verzichten. Wer ablehnt, wird oft kritisch beäugt oder für schwanger gehalten. Ja, Patienten fragen mich oft, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie nicht trinken wollen. Dass man sich immer so erklären muss, macht mich betroffen. Das wird ja auch nicht zum Koksen, man wird ja auch nicht zum Koksen gedrängt. Ich kann nur daran appellieren, offen zu sagen, ich möchte einfach nicht, ich mag meinen klaren Kopf. Da will ich nicht lügen müssen und mir eine Ausrede eindenken, dass ich fahren muss oder so. Es ist schlimm, dass man so unter Druck gesetzt wird zu trinken. Ach komm, einmal anstoßen. Ach nee, komm, ein Glas. Ach komm, wenn ich getrunken habe, musst du auch. Nee, muss ich gar nicht. Das nur zum Spaß haben kann, wer richtig getrunken hat, ist doch Quatsch. Wobei Alkohol durchaus enthemmt. Anfangs ja. Nach 1-2 Gläsern stellt sich eine gewisse Leichtigkeit an und das mögen viele Menschen. Aber dann glauben manche, noch mehr Alkohol mache es noch besser und das ist ein völliger Trugschluss. Alkohol wirkt biphasisch. Zuerst verliert man die Hemmungen und dann wird man träge und schläfrig. Das ist dann alles andere als attraktiv. Ist Wein gesünder als Bier und Bier besser als Schnaps? Bier oder Wein sind nicht gesund und je hochprozentiger der Alkohol, desto gefährlicher ist er. Spirituosen wirken sehr aggressiv auf die Schleimhaut und können in der Speiseröhre Schäden verursachen. Aber guten Alkohol gibt es nicht. Manche Patienten sagen mir, ich trinke doch nur Bier und Wein, nichts Hochprozentiges. Aber deshalb sind sie ja nicht weniger abhängig. Oder es heißt, ich trinke jeden Tag nur Weinschorle, in der Hoffnung, dass verdünnter Alkohol weniger schlimm sei. Haben Sie Tipps für alle, die weniger oder gar nichts mehr trinken möchten? Wenn wir unser Verhalten ändern wollen, unterliegt das vor allem unserem Willen. Und wir brauchen eine Motivation, um eine Angewohnheit zu lassen, einen Gewinn sozusagen. Das können kurzfristige Effekte sein, etwa, dass wir ohne Alkohol ausgeglichener, ausgeschlafener oder konzentrierter sind. Mittelfristige Effekte sind ein frischeres Hautbild, ein geringeres Gewicht und ein gesünderes Aussehen. Und langfristig wird sich insgesamt eine bessere Gesundheit einstellen. Und wie wertvoll die ist, merken Menschen leider aber oft erst, wenn sie erkranken. Steigt die Lebenserwartung, wenn man für immer auf Alkohol verzichtet? Statistisch ja, denn wer nicht trinkt, verringert sein Risiko, an den Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums zu sterben. Aber es gibt natürlich auch jene, die nie getrunken haben und trotzdem jung sterben, so wie Trinker, die ein sehr hohes Alter erreichen. Insgesamt gilt, je weniger Alkohol man jemand trinkt, desto besser ist das für die Lebenserwartung. Würden Sie raten, abrupt aufzuhören oder sollte man den Konsum langsam reduzieren? Wer nicht schon abhängig erkrankt ist, sondern nur das Gefühl hat, sein Konsum sei riskant, sollte einfach aufhören. Kurz und schmerzlos einfach lassen. Nur für bereits abhängig Erkrankte ist es gefährlich, den Alkohol plötzlich wegzulassen. Sie sollten zur Entwöhnung stationär in eine Klinik. Ist es sinnvoll, sich eine Ersatzgewohnheit zu überlegen, falls der Verzicht schwerfällt? Hilfreich ist, möglichst nie Durst haben. Es sollten immer genug alkoholfreie Getränke bereitstehen. Wasser, Tee oder Saftschorle. Nach einem Liter Sprudel hat man nämlich wenig Lust, noch mehr zu trinken. Kaugummi kauen oder ein Bonbon lutschen kann ebenfalls hilfreich sein. Und nach scharfen Pfefferminzbonbons schmeckt Alkohol furchtbar. Aber ob Bonbons oder Apfelschorle, ohne festen Willen geht's nicht. Ab wann sollte man sich Probleme eingestehen? Also welcher Alkoholkonsum ist bedenklich? Tägliches Trinken ist auf jeden Fall zu viel. 5-mal pro Woche auch. 2 bis 3-mal Alkohol pro Woche sollte nicht überschritten werden und auch dann sollte es pro Abend nur eine geringe Menge sein. Für Frauen etwa 1 Glas Sekt oder 1 Glas Wein, für Männer maximal 2. Wenn Menschen an alkoholfreien Tagen etwas fehlt, sollten sie innehalten. Oder wenn aus 1 Glas Wein am Feierabend plötzlich 2 werden. Ein Warnzeichen ist außerdem, wenn jemand beginnt heimlich zu trinken. Schnell 1 Glas runterkippen, damit der Ehemann nichts merkt, dann ist die Gefahr in Verzug. Das gleiche gilt, wenn jemand Ausreden findet, warum jetzt unbedingt getrunken werden muss und wenn jemand penibel darauf achtet, dass stets Alkohol im Haus ist. An einem schönen Abend unbedingt den guten Whisky probieren zu wollen, ist das etwa schon eine Ausrede? Das kommt auf die Häufigkeit an. Alle 2 Wochen ist das völlig okay. Aber wenn solche Vorwände aber nur Regel werden, Frequenz und Trinkmenge steigen und an einem anderen Abend unbedingt der schöne Rum geöffnet werden muss, weil er so ein toller Tag war, dann liegt vieles im Argen. Wenn es schwerfällt, jeden 2. Tag abstinent zu bleiben, kriegt man die Kurve noch allein oder braucht man professionelle Hilfe? Die meisten Trinker können sich lange sehr gut selbst belügen und wollen nicht wahrhaben, dass sie eine Sucht entwickelt haben. Viele schaffen den Absprung daher nicht allein und brauchen mehrere Anläufe, um sich das Problem einzugestehen. Hilfreich ist dabei zu Beginn Unterstützung aus dem Freundeskreis oder der Familie. Wie sollten sich Freunde verhalten, denen das Trinkverhalten riskant vorkommt? Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre beste Freundin entwickelt ein Alkoholproblem, dann seien Sie mutig und sagen Sie ihr ganz offen, ich habe das Gefühl, du trinkst zu viel. Natürlich will sie das nicht hören. Doch wenn es Ihnen wichtig ist, sollten Sie es unbedingt ansprechen. Auch auf die Gefahr hin, Ihre Beziehung zu gefährden oder Sie dazu noch zu bewegen, heimlich zu trinken? Sie können nicht für alles im Leben geliebt werden. Wenn Sie es aber ansprechen und sich Ihr Gegenüber über alle Maßen verteidigt, werden Sie ganz schön ins Schwarze getroffen haben. Das klingt nach Kalenderspruch, aber eine gute Beziehung kann so etwas irgendwann wieder tragen. Lassen Sie uns noch ein paar Klischees ansprechen. Das heißt, Sportler vertrügen Alkohol besser als untrainierte Menschen. Stimmt das? Nein. Alkohol vermindert den Trainingseffekt, die Koordination und die Regenerationsfähigkeit, stört den Muskelaufbau und die Leistungsentwicklung. Weder macht Alkohol jemand zu einem besseren Sportler, noch kann ein trainierter Körper mehr vertragen. Wie ist es mit dem Verdauungsschnaps nach üppigem Essen? Sinnvoll oder nicht? Totaler Quatsch. Durch den hohen Alkoholgehalt wirkt Schnaps sehr aggressiv auf die Schleimhäute. Das lässt im Magen und in der Speiseröhre ein Wärmegefühl entstehen, das viele als angenehm empfinden und irrtümlich mit einer erhöhten Magenaktivität assoziieren. Der Alkohol trägt aber sicher nicht dazu bei, dass die Schweinshaxe besser verdaut wird. Was halten Sie vom Schlummertrunk vor dem Zu-Bett-Gehen? Nichts. Wer einen gewissen Pegel hat, schläft besser ein. Doch auf gutes Durchschlafen braucht man nicht zu hoffen, wenn man vor dem Zu-Bett-Gehen Alkohol trinkt. Um das Gift abzubauen, arbeiten die Organe die ganze Nacht auf Hochtouren. Meistens muss man mindestens einmal aufstehen, um Wasser zu lassen, weil die Nierenfunktion angekurbelt wurde. Das war das Interview mit Frau Dr. Vanessa Grasnickel. Sie ist medizinische Leiterin der privaten Sucht- und Entzugsklinik My Way Betty Ford in Bad Brückenau. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Suchtmedizin. Geführt hat das Interview Sina Horst-Hemke. Weitere Informationen finden Sie unter www.sz-magazin.süddeutsche.de. Du kannst alles das und viel mehr aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-thom.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.